zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Und zwar starten wir heute ins neue Jahr. Und ich spreche hier mit meinen Gästen, eben verschiedensten Jägern, ungeschnitten und ungeschönt über das, was uns Jäger wirklich bewegt. Weil für mich und die meisten Jäger ist Jagd einfach mehr als Schießen, Technik oder Trophäen, sondern eben auch eine emotionale, ethische und manchmal auch mentale Herausforderung. Und deswegen, weil wir jetzt auch schon lange, lange keinen Mann mehr im Podcast haben, habe ich uns wieder einen gefunden, habe ich heute den lieben Moritz hier. Schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen, darfst du einmal Hallo sagen und dich gern vorstellen.
Ja, hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung und gerne tue ich was für die Männerquote. Mein Name ist Moritz Bremser, ich bin jetzt seit 5 Jahren Jäger und seitdem auch etwas aktiver auf Social Media und von daher freue ich mich heute sehr auf das Gespräch mit dir.
Genau, daher kennen wir uns auch. Und jetzt finde ich es gut, dass du mal deinen Nachnamen gesagt hast. Ich frage mich nämlich immer, wie man den ausspricht.
Ja, der klingt tatsächlich deutlich englischer, als er ist. Also es war wohl vor 100 Jahren mal von Bremsheide und dann wurde das von erst weggeschnitten, was natürlich schade ist, klingt immer ein bisschen cooler.
Ja.
Und dann fiel auch noch der Teil von Heide weg und jetzt heiße ich halt Bremsheide.
Okay, wir sagen es zum Schluss nochmal, weil das ist ja auch der Name, unter dem man dich findet auf den sozialen
Genau.
Medien, dass die Zuhörer ein Gesicht zu dir bekommen. Du darfst es aber erstmal erzählen, wie du zur Jagd gekommen bist.
Ja, das war eigentlich ein ganz witziges Thema und auch überhaupt nicht geplant. Und zwar, ich habe einen sehr guten Freund, der wohnt auch nicht weit weg von mir und der ist Jäger auch schon länger. Und ich habe mich immer so ein bisschen für das Thema Jagd interessiert, bin auch schon mal mit ihm gegangen, habe mein Wild bei ihm gekauft. Und ja, dann habe ich aber nie das eigene Interesse gehabt, das zu machen. Kann dir gar nicht sagen, warum. Und dann ging es los, dass meine älteste Tochter immer mehr Fragen zu Tier- und Pflanzenwelt gestellt hat. Und ich gemerkt habe, oh, da bin ich aber doch ganz schön Städter, ganz anders als gedacht. Und bin dann zu meinem Kumpel und sage mal, in der Kreisjägerschaft, gibt es da nicht so ein Angebot, dass man ein bisschen so, ich habe gedacht, so in die Richtung Naturpädagoge oder so. Und da sagt er, hör mal, du bist doch bescheuert. Du liebst die Jagd, du liebst das Wildfleisch, du möchtest gerne mehr über die Natur wissen. Meinst du nicht, es wäre jetzt mal an der Zeit, du machst den Jagdschein? Und da ist es mir tatsächlich die Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte, klar, mache ich den Jagdschein. Und so ist es gekommen. Und so ging es dann los. Hab mich dann relativ zügig bei unserer heimischen Kreisjägerschaft angemeldet und habe den 9-monatigen Kurs da absolviert und seitdem Feuer und Flamme und ärgere mich eigentlich jeden Tag, dass ich das nicht schon viele Jahre vorher gemacht habe.
Ja, aber witzig, dann bist du ja sozusagen eigentlich über deine Tochter zum Jagen gekommen.
Im Prinzip ja, die beschwert sich natürlich auch manchmal darüber, weil wir kennen es ja alle, die Zeit, vor allen Dingen die Hege, die braucht relativ viel Zeit. Aber jetzt kommen sie so langsam in das Alter, wo man sie auch mit rausnehmen kann und das macht schon sehr viel Spaß, wenn man dann mal
Cool.
alles zeigen kann, was man so für die fürs Wild tut, was, Blühstreifen, Wildacker und all solche Geschichten und das macht schon echt viel Spaß.
Kannst du dich da vielleicht erinnern, dass es eine spezielle Frage deiner Tochter gab, wo dir aufgefallen ist? Hier hast du gerade gesagt, da bin ich doch ganz schön steter.
Ja, das waren so zwei Sachen. Und zwar, wir haben hier relativ nah bei uns ein Romantikhotel, nennt sich das, und die haben ein Dammwildgatter.
Okay.
Und da habe ich früher, so wie alle in meinem Freundeskreis, die jetzt auch immer drüber lachen, dass ich da so versnobbt geworden bin, gesagt, komm, wir gehen die Rehe füttern. So, und habe mich da zwar auch immer schon gewundert, das sind aber Rehe mit ordentlich was drauf. Ne? Wenn man den klassischen Rehbock kenne ich natürlich auch. Aber ja, nie so wirklich hinterfragt das Ganze. Ja, und dann kam noch das erste Mal dazu, dass ich nach irgendeinem Baum gefragt wurde und ich sag mal, außer der Buche und der Eiche hört es dann bei mir schon auf.
Meistens
Und
die
dann hatte ich,
Birke noch, ne, weil die einen weißen
ja,
Stamm
genau. Die
hat.
Birke vor allen Dingen, weil ich gegen sie auch schön allergisch bin. Und dann, ja, da hing dann so gesagt, oh nee, die Blöße, die kannst du dir vor deiner damals 3-jährigen Tochter nicht geben, da muss jetzt was passieren. So, und so kam das Ganze.
Ich finde es einen coolen Weg. Ich höre ja mittlerweile sehr, sehr viele Wege, wie Leute Jäger werden. Also du bist der Erste, der über ein Kind dazugekommen ist.
Das stimmt. Ja, es ist, also es hat natürlich so Für und Wider. Manchmal denkt man sich, also ich höre ja auch oft die Geschichten von Freunden und wenn man dann hört, ja, jagdliche Familie, der Opa war schon Jäger, da ist man manchmal auch so ein bisschen neidisch, weil man sich denkt, ah ja, dieses ganze Wissen über Generationen, teilweise, wenn ich auch sehe, was die für wunderschöne alte Hirschfänger haben, da denke ich mir so, ah, das wäre schon schön. Und dann auch mal mit der eigenen Familie sich so ein bisschen mehr über die Jagd austauschen. Und oft ist ja dann auch das Glück, dass da meistens irgendwie eine Art Revier auch im Hintergrund steht. Und das hat mir am Anfang komplett gefallen, gefehlt. Ja, und jetzt kämpfe ich mich da so durch meinen Weg.
Ja, ich stelle mir dann immer vor, es ist ja bei mir ähnlich, ich habe ja auch keine jagdliche Familie im Hintergrund, so dass wir so der Anfang sind. Der Anfang dieser Leute, die dann in drei Generationen sagen, Uroma und
Drück mir die
Uropa.
Daumen. Das
Ich hoffe, ich hoffe. Kommen wir auch noch zu. Ich danke dir für die Einleitung, sage ich mal. Ich würde auch
Ja,
gleich mal
sehr
in die
gerne.
Fragen reingehen. Was würdest du sagen, war bis jetzt dein prägendster Moment in einer jagdlichen Laufbahn?
Also den einen großen prägenden fand ich oder finde ich, gibt es gar nicht so extrem, dadurch, dass ich ja auch noch gar nicht so wahnsinnig lange Jäger bin. Aber es gab so drei, wo ich sage, da habe ich gespürt, dass ich mehr zum Jäger werde. Und das war zum einen, hatte ich das ganz große Glück über einen Bekannten, zu einem anderen Bekannten zu kommen, der ein Revier im Hunsrück hat. Und ich hatte bis da viel Raubwild erlegen dürfen. Und ich kam zu ihm und er sagte, was hast du denn so bisher in deinem Jägerleben erlegen dürfen? Dann sage ich, ja, ich habe Füchse, Dachse, Waschbären. Dann sagte er, ja, Junge, dann kannst du ja schießen. Pass auf, heute gehen wir mal auf den Muffel. Und da war natürlich das Thema, ich war komplett perplex, habe damit gar nicht mitgerechnet, weil das sind ja auch Freigaben, die für einen jungen Jäger bei einem eigentlich unbekannten Jäger nicht üblich sind. Und wir saßen dann am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Ich war natürlich die ganze Zeit nebenbei am Handy und habe geguckt, ah, was ist jetzt welcher Muffel, weil in Jährling, also das klassische Teufelchen, hätte ich schießen dürfen. Und dann sagt er zu mir, Junge, jetzt gehst du mal bitte raus, weil die kommen bei uns hier auch am Tage und dann nimmst du noch eine, die haben Schlafkanzel, nimm noch eine Flasche Gas mit. Es kann kalt werden abends. Ich sage, wunderbar. Ich kletter den Sitz hoch, der hatte, glaube ich, so seine 5 Meter Höhe. Und mit einer 11 Kilo Gasflasche und ich habe einen Krach gemacht beim Hochklettern. Hab gesagt, das darf nicht wahr sein. Setz mich hin, warte vielleicht 10 Minuten und denk, mach's dir bequem, das dauert, bis jetzt hier wieder Wild kommt. Auf einmal ziehen zwei Muffel wieder hoch. Und das war ein Anblick. Ich hatte Gänsehaut. Das Herz ist mir, glaube ich, einen halben Meter aus dem Hals geschlagen. Waren ein bisschen zu alt eigentlich. Und die haben es wirklich, die sind an deren Tierung gekommen. Die haben da so ein bisschen sich untereinander schon mal ausprobiert und haben so ein bisschen so Scheinkämpfe gemacht. Und das war ein unglaublicher Anblick. Ich schicke das Video meinem Bekannten und sage, ist zu alt, aber guck dir diesen Anblick an. Ich war doch komplett beseelt und dann kam nur Schießausrufezeichen. Und dann war es vorbei. Und das, aber das war ein unfassbares Erlebnis. Und das Erlegen selber habe ich in dem Moment gar nicht so realisiert. Aber als ich mit dem erlegten Stück dann zurück auf den Hof gekommen bin, diese Freude, die Leute für mich empfunden haben, das war einfach unglaublich. Und seitdem bin ich absolut Feuer und Flamme, weil dieses Teilen, wie gesagt, alles erfahrene Altjäger Lob bekommen, den Jägerschlag an dem Arm noch bekommen. Und das war einfach so, wo ich gesagt habe, okay, das muss mein Leben sein. Ich habe alles richtig gemacht.
Also ich hatte Gänsehaut beim Erzählen.
Ja.
Richtig, richtig schön.
So, und das sind, und was dann noch jetzt dazu kam, ich hatte dieses Jahr durfte ich einen sehr alten Jäger schon Ende 80 begleiten auf, er sagt, seinen vermutlich letzten Bock. Ich hoffe natürlich, dass er da Unrecht hat, aber das ist noch so, das war noch ganz alte Schule. Also er hat den Bock erlegt, der war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gar nicht ansprechbar. Der hat ins Leere gestarrt, hat in die Richtung gestarrt und war auch nicht fähig zu sprechen. Also du hast gemerkt, er ist komplett in sich gekehrt und saugt diesen Moment auf. Und dann haben wir ihm geholfen beim Bergen, beim Versorgen. Und 3 Tage später kam dann der Anruf, nächste Woche kommt meine Trophäe zurück und dann möchte ich euch gerne alle einladen und mit euch gemeinsam diesen Bock an die Wand hängen. Und das war auch nochmal so ein Thema, da hatte ich absolute Gänsehaut. Der Mann hat 3 Seiten handschriftlich diese Geschichte nochmal aufgeschrieben, hat die vorgetragen, hat das wirklich zelebriert, diesen Bock an die Wand zu bringen, hat zu jedem Bock eine Geschichte erzählen können. Und das war nochmal so ein Ding, wo ich sagte, okay, die Tradition, die muss bewahrt werden. Und da möchte ich auch hinkommen. Das ist vielleicht nicht ein bisschen moderner, dann doch, ist ja durch Social Media zwangsläufig, aber schon, dass das Ganze auch zelebriert werden muss und das nicht einfach
Ja,
nur ein Abschluss ist.
das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Aber diese Gemeinschaft kommt ja ganz stark draus.
Ja.
Dann dieses Zelebrieren des Moments. Und es gibt ja so viele Leute, so Trophäenjagd und alles blöd. Und ich finde, so eine Geschichte zeigt eigentlich die Bedeutung, die dahinter ist, dass es eben nicht darum geht, hier, keine Ahnung, die größte, dickste oder was auch immer Trophäe zu schießen, sondern dass dieses Erlebnis zählt und dass das Tier ja gewürdigt wird. Na, ich denke mir dann auch immer so, ihr wollt immer alles vom Tier verwertet haben, aber der Jäger darf dann die Trophäe nicht behalten. Sollen wir die wegschmeißen, obwohl der Bock, ich weiß jetzt nicht, was für ein Bock das war, das teilweise ja über Jahre entwickelt hat. Na, und
Genau. Und das war das Schöne. Das war eigentlich ein ganz einfacher, kleiner Jährling, nichts Besonderes auf dem Kopf, keine besondere Trophäe, aber du hast einfach gemerkt, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Es ging
ja.
einfach darum, dieses Erlebnis gehabt zu haben und vor allen Dingen auch mit den Jägern, die dabei waren und dieses Zelebrieren. Und das ist einfach absoluter Wahnsinn. Und das deshalb, wir haben ja immer dieses Thema, dass was unsere Jagd-Community sehr spaltet, Erlegerfotos.
Ja.
Ich zum Beispiel bin ein großer Freund davon. Es muss halt ästhetisch sein, ne? Es ist ganz klar, natürlich wirst du vielleicht auch durch ein Erlegerfoto jemanden zum Jagdgegner machen können. Ich glaube aber auch mit dem passenden Text dazu und mit einem würdevollen Foto kannst du den Leuten auch erklären, welche Bedeutung das Ganze für dich hat. Deshalb Erlegerfotos für mich immer gerne. Ich poste auch nicht alles und jedes, weil es gibt auch Fotos, gerade Drückjagd. Das ist nicht immer das Allerschönste, das muss man auch fairerweise sagen. Aber wenn es eine gewisse Ästhetik hat, dann gehört das für mich ganz klar dazu.
Guter Punkt. Schön, dass wir gleich in der ersten Frage abschweifen. Ich war lange, lange gegen Erlegerfotos. Ich stehe auch immer noch kritisch dem Ganzen gegenüber. Ich hatte auch eine Folge mit der Christine Fischer aufgenommen. Die kam jetzt zur Aufnahme erst raus. Wenn die Folge rauskommt, ist schon ein bisschen her. Die ja auch eine Arbeit über Erlegerfotos geschrieben hat. Und ich hatte mich vor kurzem mit Pedro Ampuero unterhalten. Auch zu diesem Thema Erlegerfotos, Killshots und sowas zeigen. Und der hat noch mal so meine Meinung geändert. Und da bin ich auch noch mal tief in mich gegangen. Wir unterstellen den Leuten ja immer, dass sie die Augen verschließen vor Tierleid. Ne? Dieser Punkt, wenn ich Fleisch im Supermarkt kaufe, ist dann ein glückliches Schwein oder eine glückliche Kuh drauf. Und ich sehe nicht, was im Schlachthof eigentlich vor sich geht oder in der Massentierhaltung, weil dann wird es ja keiner kaufen. So, wir unterstellen den Leuten das. Und wenn wir die Erlegerbilder rausnehmen, dann ist das ja von unserer Seite wieder auch nur die halbe Wahrheit. Na,
Ganz
und
genau.
deswegen habe ich da, es ist jetzt erst die letzten Wochen so aufgekommen, dass ich meine Meinung dazu wieder geändert habe. Und eben auch sage, okay, es gehört dazu und es ist nun mal die Wahrheit. Und ja, die Fleischindustrie ist nicht so ehrlich, wie wir es mit Erlegerfotos sind.
Das
So.
ist genau das. Also für mich ist es auch ganz klar ein Punkt, dass ich sage, also ich mag auch nicht dieses klassische Foto, wo ich am besten noch mit einem Knie auf dem Stück bin, dahinter mit
Ja.
meiner Waffe posiere. Auch da, jeder soll es machen, wie er es für richtig hält. Ich persönlich bin nicht der Freund davon, aber ein schönes Bild, wo man auch mal auf die Knie geht und ein Foto auf Augenhöhe macht, kann schon viel ausmachen, finde ich. Und ich sag mal, meine Intention des ganzen Social Medias ist ja auch, den Leuten zu erklären, dass Jagd nichts Schlimmes ist und was wir alles tun. Aber man darf eben nicht so tun, als würden wir nicht auch Tiere erlegen. Und da gehört auch mal ein Foto dazu. Wie gesagt, ich brauche auch keinen Account, der nur solche Fotos hat, aber so punktuell, finde ich,
Ja.
unterstreicht es das auch.
Und eben dieser Punkt, was du auch sagst, ganz, ganz wichtig, das zu erzählen, die Geschichte dazu erzählen. Und da meinte Pedro eben auch, der schießt ja weltweit, was auch immer, für Tiere überall, dass es ihm immer darum geht, genau diese Geschichte und das Warum darzustellen. Na, und wenn ich nur einfach, ich sag mal, ein totes Tier poste, dann hat niemand was gewonnen. Aber wenn ich ein Warum dazu packe und eine Erklärung dazu packe, dann gewinne ich ein paar. Und die, die
Ganz
ich nicht
genau.
gewinnen kann, die gewinne ich auch nicht ohne. Na, sehr guter
Genau.
Punkt.
Und ich kann nicht ehrlich sein, wenn ich nicht alles zeige von der Jagd, finde ich.
Ja, guter, guter Punkt. Ich finde es aber auch wirklich schöne, prägende Momente, die du da geteilt hast. Wie gesagt, gerade in Richtung, ich sag mal, Gemeinschaft und zelebrieren. Ich finde auch zelebrieren ist ja absolut das richtige Wort für. Gibt es denn eine Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Die gibt es in der Regel, also natürlich, wie gesagt, dieses ganze Thema Brauchtum ist für mich ein sehr wichtiges, aber ich habe leider auch einige negative Sachen schon sehen und erleben müssen, wo ich einfach sage, und das ist genau das, was ich nicht will und wo ich meine Ethik so weit versuche im Griff zu behalten, dass das passt. Das sind so Sachen, ich habe schon erlebt, dass zum einen Technik halt, wie es leider oft auch kundgetan wird, missbraucht wurde. Und das ist Fakt. Es gibt Leute, auch wenn ich hier nicht der Nestbeschmutzer sein will, es gibt Leute, die auch nachts Rehwild bejagen. Und das ist für mich ein absolutes No-Go, weil da sind wir wieder. Es ist eh, man müsste auch nicht so tun, als wäre es ein fairer Kampf mit dem Wild, weil wir sitzen erhöht, haben die Waffe in der Hand. Aber es muss schon eine reelle Chance bleiben. Und für mich gehört ein Stück Rehwild am Tage, da kann ich die Geschichte erzählen. Wenn ich nachts sowas erlebe, ich kann ja noch nicht mal drüber sprechen. Und allein das ist für mich schon was, das geht einfach nicht. Und das gehört sich nicht und gibt es leider. Und das finde ich schade. Und da habe ich aber so meinen Wertekompass ausrichten können dran, dass ich sage, hab, nee, das ist einfach der Punkt, den will ich nicht.
Ja.
Ne? Und dann immer natürlich auch ganz klar dieses, es ist immer so ein bisschen die Floskel, der dritte Schlag beim Jäger werden, schieß nicht tot, also was du nicht kennst, das schießt nicht tot. Und auch da, also es gibt, da hast du die andere Seite der Technik. Ich kenne auch noch genug Altjäger, die verteufeln bis heute die Technik, rufen dich aber an und sagen, ja, du musst mir mal helfen. Ich habe da auf ein Schwein geschossen und ich kann es nicht finden. Und du, ich sag ja, und wo und wie und was war's? Ja, es war so ein schwarzer Klumpen. Wo ich dann auch sage, so, nee, ein schwarzer Klumpen kann alles sein, aber bitte muss nicht, noch nicht mal, im besten Fall war es wenigstens wirklich ein Schwein.
Ja,
Aber
ich
auch
wollte gerade sagen, diese ganzen Geschichten, wo Ponys oder Kühe oder...
ganz genau. Und es ist ja traurig genug, dass sowas, es kommt ja auch an die Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite ist es auch gut, weil ich finde, auch die schwarzen Schafe müssen gezeigt werden.
Ja.
Aber ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie die Dunkelziffer dabei aussieht und wie
Ja.
viele Sachen vielleicht auch mit Geld im Nachgang geregelt werden.
Ja, ich finde
Und
das super, dass du das hier in dem Podcast ansprichst. Na, da sind wir wieder bei ungeschönt, ungeschnitten, weil wir Jäger, und das ist das, was ich glaube, fast jeder Podcast-Folge bis jetzt rauskam, uns sehr lange versteckt haben.
genau.
Na, ist ja auch heute noch, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, Thema Altjäger, die Technik verteufeln, verteufeln genauso Social Media und
Ja.
mu musst du da posten und musst du drüber reden, na, dass wir da halt drüber reden, was los ist und wie beim Erlegerbild halt auch über alles reden. Na, weil wir können nicht von der Bevölkerung erwarten, dass wir Teil oder in die Mitte der Gesellschaft kommen, wenn wir nur den ganzen Tag so tun, als würden wir Kitze retten und keiner macht was falsch.
Da gab es letzte Woche kam noch eine sehr interessante E-Mail, die mir ein Bekannter geschickt hat, dass von dem Landesjagdverband empfohlen wird, natürlich die üblichen jährlichen Fuchsansitze gerne zu machen, aber nicht mehr im RWJ, also bei uns der Rheinisch-Westfälische Jäger oder sonstiges, nicht mehr anzukündigen, um dann nicht eben Jagdgegner auf dem Schirm zu haben. Da sage ich dann auch wieder, das ist einfach genau das falsche Thema. Wir machen das, es hat einen Grund, warum wir das machen. Dann sollte vielleicht, wenn man weiß, dass das traditionell oft im Januar stattfindet, dann erwarte ich ehrlich gesagt vom Rheinisch-Westfälischen Jäger oder auch von den ganzen anderen, dass die einfach genau im Januar dann auch mal darüber berichten, warum das gemacht wird. Und dann haben wir das Thema nämlich auch nicht, weil die Leute, die es verstehen wollen, die werden es verstehen. Und die Leute, die es nicht verstehen wollen, die bringe ich so oder so nicht auf meine Seite.
Ja. Und wenn ich einen Jagdstörer habe oder ein Jagdgegner kommt und da meint, die Jagd zu stören, und ich in die Konfrontation muss, kann ich da mehr bewirken, als wenn ich es dann wieder im Heimlichen tue, weil es ist nun mal auch so, dass die Leute sich ja dann nicht immer gesetzeskonform verhalten, ne? Und da
Leider.
dann ja das Recht auch auf unserer Seite ist. Und wenn ich die Polizei dann rufen muss, na, ist ja auch schon mal vorgekommen, hat mir mal einer auf dem Seminar gezeigt, wo der dann auch wirklich von Leuten bedroht wurde und dann auch gesagt hat, okay, wir warten jetzt hier alle gemeinsam auf die Polizei. Na, und da schneiden sich Jagdgegner ja wieder selbst ins Fleisch. Bin ich deiner Meinung. Also ich würde es mal so zusammenfassen, deine Erfahrung zwischen, ich sag mal, alt und neu, dieser gesunde Mittelweg, ne? Von wegen, wir haben
Genau.
auf der einen Seite Technik verteufeln, auf der anderen Seite Technik nicht verbrauchen, Technik missbrauchen, wo du sagst, da müssen wir in die Mitte kommen. Wir haben auf der einen Seite verschweigen, auf der anderen Seite die Jagd katastrophal darstellen,
Ganz
da in die
genau.
Mitte kommen. Okay, ich schreibe
Genau.
es als gesunden Mittelweg.
So machen wir es, weil ich glaube, die Alten können sehr viel von den Jungen lernen, aber auch wir lernen natürlich verständlicherweise ganz viel von den Alten, weil die sind halt die Tradition wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gelebt haben als wir.
Ja, definitiv. Und das ist sowas, dass wenn alle verstehen würden, dann hätten wir auch keine
Das stimmt, aber
Generationenkonflikte.
das haben wir ja leider überall in der Gesellschaft, von daher.
Eben. Aber ich würde mal weitermachen.
Gerne.
Passt, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz gut hier. Ethik und Verantwortung in der Jagd. Jagen ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Ja, das ist immer schwer, das zu differenzieren, finde ich. Also für mich ist Jagd tatsächlich eine Lebenseinstellung geworden. Und das äußert sich schon daran, dass mich viele meiner Freunde fragen, musst du eigentlich immer in Grün rumlaufen? Oder muss das Jagdschild immer im Auto hängen? Und ich sage, ja, es muss, weil das ist meine Art zu leben. Und das sorgfältig und anständig zu machen, geht nur mit der Passion und mit der Verantwortung. Und dementsprechend glaube ich, das ist etwas, was man nicht trennen kann. Ich finde, die Leute, egal ob eine Größe wie ich oder auch unsere deutlich größeren Social Media Leute rund um die Jagd, die haben natürlich noch ein bisschen mehr Verantwortung, eben weil sie einen Einfluss darauf haben, wie die Jagd nach außen präsentiert werden. Und da kann man dann vielleicht in dem Rahmen ein bisschen mehr Gewichtung auf die Verantwortung setzen. Aber grundsätzlich ist das Ganze, es kostet so viel Zeit. Ohne Passion ist das nicht zu machen.
Ja, es gehört für dich zusammen, ganz
Genau,
klar.
absolut.
Sehr gut. Gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Ja, also es ist wohl im Großen und Ganzen tatsächlich das, was man auch beim Jägerschlag mitbekommt. Und das ist eben die Verantwortung für das Wild, auch die Hege vor die Jagd selber zu stellen. Klar, wir wollen alle Beute machen und ich habe auch gerne leckeres Wildbret in der Tiefkühltruhe, aber es gibt auch ganz viele Momente, wo ich einfach sage, das muss jetzt nicht sein, das ist vielleicht auch gerade nicht angebracht. Oder ich genieße auch einfach mal den Moment. Also mir kann kein Jäger sagen, dass er das nicht wundervoll findet, wenn man eine Ricke mit zwei Kitzen auf der Wiese stehen sieht, die miteinander spielen. Ich könnte da auch nicht mehr den Finger krumm machen. Also das sind wirklich teilweise Sachen, wo ich dann sage, okay, heute bin ich einfach nur der stille Zuschauer. Ja, und das sind so
Heute
Sachen. Genau.
werde ich mit Anblick belohnt. Ne? Also
Genau.
nicht die. Es ist wichtig, dass du sagst, ich will Beute machen. Gehört auch dazu. Ne? Weil manchmal verstecken wir uns ja so zwischen hinter der Hege und
Ja.
wir machen alles nur, um Kitze zu retten. Und deswegen auch wichtig zu sagen, okay, ich will Beute machen, aber es ist nicht die höchste Priorität, den
Genau.
Finger krumm zu machen und um jeden Zwang mit was nach Hause zu nehmen.
Genau, also für mich ist das mit die größte Belohnung. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Anstrengung in unser Revier gesteckt, zu sehen, wie das funktioniert, wie sich Wildpopulationen entwickeln, und das vom Hasen angefangen übers Rehwild und teilweise selbst die Sauen, auch wenn es unsere Landwirte nicht ganz so freut, aber sie werden etwas mehr. Aber da ist natürlich jetzt auch die Sache, okay, man sieht, wir haben das Revier tauglich gemacht. Jetzt muss man natürlich auch gucken, dass das Ganze irgendwo in einem gesunden Rahmen bleibt. Und da kommt dann auch die Hege mit der Büchse dazu, zwangsläufig. Aber es ist einfach schön, wenn man wieder bei uns, das war früher undenkbar, um 13, 14 Uhr auf eine etwas abgelegenere Wiese geht und da steht einfach Rehwild mittendrauf. Und da geht mir nach wie vor das Herz auf. Und das sind natürlich auch die schönen Punkte, wo ich dann gerne meine zwei Mädels mittlerweile mitnehme und sage, komm, ich kann euch Rebels zeigen, wenn ihr es Rebels sehen wollt. Und das ist einfach ein unglaublicher Luxus und ein großes Geschenk.
Also echtes Rehwild, kein
Genau.
Dammwild dann. Ja, und das ist ja auch dieser wichtige Punkt, ne? Da zu sagen, die Aufgaben des Jägers heißt nicht nur hier Wildbestände dezimieren und Überpopulationen vermeiden und Seuchen vermeiden, sondern eben auch gezielt Wildbestände aufbauen. Na, und
Genau.
das ist ja wieder der Punkt, Prädatorenjagd, die ja gerne gleich von den Jagdgegnern als Aushängeschild genutzt wird, braucht es alles nicht. Na, ich habe gestern erst wieder, oh, ich weiß gar nicht, bei wem das war, in der Story hat auch einer wieder wie so eine Rebhuhnkette wegfliegt, gefilmt.
Ja, ist doch ein
Und
Traum.
stand eben auch drunter, das geht eben nur aufgrund der Fuchsjagd. Oder hier der Patrick macht zurzeit ganz viel Content zu invasiven Arten, ne, wo er auch sagt, okay, hier Thema Nutria und sowas. Ne, aber das kommt halt hinten bei raus, wenn wir da Waschbären entnehmen, Nutria entnehmen. Und das kommt alles hoch. Ne? Und das ist ja wieder das, was die Leute nicht sehen wollen.
Genau das,
Ne?
aber das ist, also da muss ich genau sagen, Patrick hätte ich jetzt gerade auch als wirklich gutes Beispiel herausgestellt, weil ich finde das gerade, der macht wirklich diese Videos, die er gerade macht, die sind unglaublich gut. Und das sind auch welche, die ich wirklich absolut gerne teile, weil man einfach sagen kann, genau das ist es, worum es geht. Und das kannst du einem nicht jagenden Menschen erklären. Und davon brauchen wir noch viel, viel mehr und mehr Reichweite.
Ja, deswegen, ich schaue mal kurz. Patrick war auch schon im Podcast. Für alle, die nicht können, ich schaue gerade, es war Folge 7 war Patrick.
Okay.
Da haben wir, glaube ich, auch darüber geredet. Ja, aber
Genau.
das ist eben der Punkt. Und deswegen auch wichtig, sowas zu teilen, drüber zu reden, weil da sind wir wieder bei Social Media und Reichweite.
Ganz
Reichweite
genau.
gibt es meistens für die kontroversen Themen und nicht für die aufklärenden Themen.
Genau, und das ist auch wichtig. Es ist auch wichtig, finde ich, dass mittlerweile viele der Jagdzeitungen auch Social Media Auftritte haben, weil es einfach so ist. Es ist zwar schön, wenn in den auch gerade in unseren Landesjagdverbands Käseblättchen drin steht, wie wichtig die invasiven Arten sind. Aber machen wir uns nichts vor, das erreicht halt nur die Jäger und die Jäger wissen es in der Regel. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die sagen, das ist mir Punkt egal. Aber es muss halt mehr nach außen getragen werden und das ist einfach nur über Social Media möglich. Oder halt über, man müsste. Aber da ist die Gesellschaft leider auch noch nicht so weit, dass Jäger auch mal zu verschiedenen Themen noch ein Stück mehr auch in so Talkshows und Dokumentationen zu Wort kommen. Wird auch besser. Also man hat in letzter Zeit auch wieder sehr viel, gerade im Öffentlich-Rechtlichen gesehen. So, wenn ich mich recht entsinne, habe ich da auch was mit dir gesehen.
Ich war dieses Jahr viermal im Fernsehen. Dieses Jahr, ich meine, die
Ja,
Folge
und
um 26, 25, viermal im Fernsehen, ja.
so, und das ist auch das Wichtige. Und da ist es auch wichtig, dass da jüngere Jäger zu Wort kommen, auch wenn die Alten wirklich sehr viel Ahnung haben. Aber es muss so ein bisschen wegkommen von dem typischen Mann, der dann da mit seinem Dackel an der Halsung und seinem Lodenmantel rumläuft. Auch die gibt es in Jung. Das sieht auch nach wie vor, ich sehe es immer noch sehr gerne, aber du musst den Leuten einfach zeigen, dass es moderner auch bei uns wird.
Da aber vielleicht interessanter Fakt, ohne jetzt einen Generationenkonflikt hervorzurufen, bei der einen Dokumentation, die rauskam, die war, ich meine, in Arte und im Bayerischen Rundfunk, da haben sie verzweifelt einen alten, stereotypischen Mann gesucht. Die haben
Okay.
wirklich gesagt, wir wollen dich als junge Frau, aber wir wollen auch den Alten zeigen. Ne? Wir wollen beide Generationen haben. Und ich habe dann auch viel bei mir in der Gegend rumgefragt. Und die hatten tatsächlich alle Angst, also ich will jetzt nicht Angst sagen, aber haben gesagt, machen Sie nicht, weil Sie nicht falsch dargestellt werden wollen.
Ja, kann gut. Ich meine, wenn man sich oft ältere Beiträge anguckt zum Thema Jagd, die waren auch nicht immer sehr differenziert von den Öffentlich-Rechtlichen gerade. Aber es ist einfach besser geworden. Du merkst eben auch da, dass die Leute auch eben mehr Verständnis dafür haben. Sonst würden sie nicht auch gezielter und unkritischer das Ganze auch mal darstellen lassen. Aber die Alten sind da vielleicht auch ein bisschen gebrannt. Also bei mir, ich habe das ganz genau, bei mir in der Kreisjägerschaft, in der ich auch meinen Schein machen durfte. Da habe ich ein Riesenthema gehabt, als rauskam, dass ich die Jagd im Social Media verbreite, weil es da dann doch hieß, wie kannst du das zeigen und das darfst du nicht und das tun wir nicht und das geht nicht. Und das sind einfach so Punkte, wo man halt, wo es halt teilweise echt, da hatten wir richtig Generationenkonflikt bei uns. Das hat dann auch leider darin enden müssen, dass ich diese Kreisliga verlassen habe.
Ja, selbes ist hier tatsächlich auch passiert. Und deswegen ist aber auch wichtig, ich sage jetzt mal an unserer Stelle, trotzdem weiterzumachen. Ne? Weil ich
Ja.
finde, Leute wie du, ich, alle anderen, die präsent in den sozialen Medien sind, egal wie viel Follower oder wie viel Reichweite sie haben, die tu Gutes und sprich darüber. Und
Ganz
das
genau.
machen sie alle. Und wenn die nur drei Leute erreichen, die drei Leute erreichen wieder drei Leute. Oder dann neun Leute. Und dann haben wir einfach da, dass da ein Ruck durch die Gesellschaft geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es vorantreiben, dass es gerade auch besser wird. Wir sind halt nur an dem Punkt, lauter schreien halt die Jagdgegner, aber sie sind einfach die kleinste Gruppe
Genau,
mittlerweile.
es ist
Und
definitiv so.
genau. Wieder ein kleiner Abdrift, was aber nichts macht.
Ja.
Wir gehen trotzdem aber weiter in den Fragen.
Gerne.
Was war die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Also auch da, ich darf natürlich noch nicht auf diesen ganz großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, aber das wirklich, was mir auch wirklich nahe gegangen ist, ich hatte einen Ansitz und auf Rehwild und habe ein Stück Rehwild beschossen und habe leider eine Nachsuche produziert. Habe den Schweißhundeführer gerufen und wir sind hinterher und wir haben auch wahnsinnig viel Schweiß oder für die nichtjagdlichen Blut gefunden, so dass ich mir eigentlich sicher war, das Stück, das wird hier gleich irgendwo liegen.
Ja.
Und wir haben es auch nach 4 Stunden nicht finden können. Und das hat mich zum einen sehr verwundert, weil es wirklich, wirklich eine Menge war. Und auf der anderen
Ja.
Seite ist mir richtig nahe gegangen. Also da
Glaube
habe
ich.
ich habe dann auch, man sagt ja immer, man soll schnell wieder aufs Fahrrad aufsteigen. Aber ich habe schon so meine 2 Wochen gebraucht, um das zu verdauen und dann auch die Büchse wieder in die Hand zu nehmen.
Ja.
Und die ersten Male, also ich bin dann natürlich auch nochmal am Schießstand, habe das alles probiert und ausprobiert. Da hat aber alles gepasst. So, das war einfach eine Kopfsache in dem Moment. Aber da können wir später nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und das ist einfach so ein Ding, wo ich gesagt habe, du kannst es zwar nicht hundertprozentig vermeiden, aber ich werde für mich alles Mögliche, Menschenmögliche tun, das auf ein Minimum zu reduzieren.
Ja.
Und dementsprechend ist für mich, aber das auch das Thema Nachsuchen, das ist für mich selbstverständlich.
Ja.
Wir suchen bei uns im Revier auch jeden Fuchs nach, der
Ja,
nicht
sehr gut.
sauber geschossen ist.
Sehr gut. Und das, du sagst hier was ganz, ganz, ganz Wichtiges, was ich mir wirklich von allen Jägern wünsche. Dieser Punkt. Ja, wir haben Nachsuchenführer und ja, wenn ein Fehler passiert, haben wir Möglichkeiten, den schnellstmöglich auszumerzen. Aber du hast gerade auch von dir aus, und das finde ich super, das Präventive angesprochen. Dass du sagst, es zählt für mich als Jäger, schon alles dafür tun, das zu vermeiden. Und das finde ich einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Und da muss ich ja sagen, da habe ich die vorherigen Podcast-Gäste, die das nicht gesagt haben, immer noch darauf hingewiesen. Die sehen das auch so, aber ich fand das gerade sehr schön, dass das gleich von dir mitkommt. Und da merke ich auch, ich meine, mit dem, was ich tue und arbeite, dass da immer mehr in die Richtung geht, dass die Leute eben sagen, es gehört zwar dazu, weil Fehler machen ist menschlich, aber dass es keine Ausrede wird. Na, für ich
Genau.
muss nicht trainieren, ich muss nicht an mir arbeiten, sondern ich vermeide es. Und wenn sich's so lange es geht vermeiden lässt, wie es ist, durch Training, durch Arbeit an mir selbst, aber eben dann auch zu sagen, okay, und ich meine, du hast ja gerade eine BGS-Hündin gekauft. Das
Genau.
wird früher oder später wahrscheinlich drauf rauslaufen, dass du Hunde-Nachsuchenführer wirst, würde ich jetzt mal
Genau.
behaupten. Na, und da wirst du wahrscheinlich auch viele, viele Sachen sehen und hören, sage ich jetzt mal, wo du wahrscheinlich dir an den Kopf greifst, aber auch viel natürlich Einfluss haben, ja, Fehler auszumerzen und dich dann drum zu kümmern. Ich bin
Genau.
dir mega dankbar, dass du diese Erfahrung teilst. Weil das ist mein persönlicher Albtraum und ich habe Angst vor dem Tag, an dem es passiert. Es ist noch nicht passiert. Also ich habe auch schon Nachsuchen gehabt, aber sie sind alle gut ausgegangen. Und ich stelle mir das Schlimmste vor, zu wissen, ich habe getroffen, Ja, und bei Schweiß kann man es nicht verleugnen und dann nicht zu finden. Und das
Genau.
ist so, boah, mir ist das einmal passiert, dass wir Schweiß hatten und wir haben es erst am nächsten Tag gefunden. Und diese Nacht war für mich die Hölle, obwohl wir einfach nur wirklich 20 Meter zu früh aufgegeben hatten und es da weiter im Gebüsch lag. Und diese Nacht war für mich die Hölle.
Kann ich verstehen. Also für mich hat das, ich habe mir tatsächlich nach diesem Schuss auch erstmal 2 Tage Urlaub genommen, weil ich das auch wirklich, ich habe wirklich daran zu knabbern gehabt, habe aber dann auch gelernt und deshalb würde ich auch wenn das, wenn man immer wieder diese Floskeln hört, mir ist das noch nie passiert und sowas gibt's nicht und wer anständig schießt, dem passiert das nicht, ist es Quatsch. Wenn man aber den Mut hat, das offen zu erzählen, dann kriegt man auch ganz, ganz viel Positives und guten Zuspruch dazu. Also ich habe es damals auch ja auf Social Media öffentlich gemacht, dann habe ich auch wieder ganz viel gehört. Wie kannst du das teilen? Wie kannst du darüber reden? Aber auch eben auch ganz viele, die sich bedankt haben, dass es endlich einer mal offen und ehrlich zugibt und auch jemanden auch mal gezeigt hat, so fühlt man sich danach und es ist keine, es ist, ja, keine Schande ist auch falsch gesagt, aber es ist passiert einfach und es hilft da wie, ich meine, das ist dein Fachgebiet Psychologie, über Probleme reden hilft dir immer. Es hilft dir immer. Du wirst auch mal an jemanden geraten, der einen dummen Spruch dazu bringt, aber in der Regel kommt da überwiegend Positives zurück.
Ja, und das ist wieder transparent und wir sind uns alle sicher, du wolltest das nicht. Du hast vorher alles dafür getan, es ist irgendwas Dummes passiert mit einer Wahrscheinlichkeit und einer sehr, sehr kleinen Wahrscheinlichkeit. Du hast alles versucht, um diesen Fehler auszumerzen. Und du
Ja.
bist offensichtlich wieder aufs Pferd gestiegen. Ist auch wichtig, sich da die Zeit danach zu nehmen. Wenn du 2 Tage Urlaub brauchst, nimmst du dir 2 Tage Urlaub. Wenn du drüber reden willst, dann redest du drüber. Und wenn du eben, keine Ahnung, erst ein halbes Jahr später die Waffe wieder in die Hand nimmst, ist das ja auch in Ordnung. Na, wichtig ist, seinen eigenen Umgang damit zu finden und damit leben zu können. Ich kenne viele Jäger, die sind nach einem Fehlschuss bzw. einem Krankenschuss nie wieder jagen gegangen. Also
Ja,
ich
da
habe
habe ich. Entschuldigung, wollte ich mich unterbrechen?
Eine Geschichte im Kopf, der hat mir eben erzählt, der hat einen Bock krank geschossen und musste ihn abfangen und hat wirklich das Gesicht, der hat ihn angeschaut und er meinte, für ihn war das dieser Moment, der hat gefragt, warum hast du das getan? Und seitdem geht er nur noch angeln. Er hat gesagt, ich werde nie wieder in meinem Leben eine Büchse in die Hand nehmen und jagen gehen. Und wenn das mein Weg damit ist, umzugehen, ist das ja auch in Ordnung.
Korrekt.
Ne?
Also ich habe tatsächlich auch jemand in meinem Kurs gehabt, dem ist es sehr ähnlich ergangen, und der hat danach seine Waffe abgegeben und hat gesagt, okay, ich mag das Ganze drumherum, aber jagen selber werde ich nicht mehr. Der ist immer noch sehr aktiv im Bläserchor und ist auch bei allem dabei, ist zum Beispiel ein hervorragender, der zerwirkt wirklich vom Feinsten, aber er sagt, ich selber schieße nicht mehr auf ein Tier. Und das finde ich auch okay. Und ich finde es auch das ist so ein Thema, der hat lange gebraucht, auch offen drüber zu reden, hat dann natürlich oft auch gesagt, ja, ich war schon jagen, aber ich hatte halt keinen Anblick und so, bis er dann irgendwann mal sich in Anführungsstrichen geoutet hat. Und er ist nach wie vor bei uns angesehen und willkommen. Und von daher finde ich das völlig legitim. Und das muss auch, man muss einfach auch sich eingestehen können, wenn es dann im Nachhinein doch nichts für einen ist.
Ja, und ich finde das dann auch ganz stark, das zuzugeben. Na, und das ist eben auch ganz wichtig, was ich sehe, wo wir als junge Generation mitbringen, ist, dass das Ego ein bisschen kleiner wird.
Oh
Na,
ja.
und ich meine, der Stereotyp Jäger und früher haben mehr Männer gejagt und wir wissen alle, das ist jetzt nicht die Generation, die gelernt hat, über ihre Gefühle zu sprechen. Und jetzt kommt unsere Generation da rein, die es gelernt hat. Oder zumindest mehr gelernt hat und eben da anfängt auch zu sagen, okay, es geht mir nahe, ich möchte nicht oder ich möchte daraus lernen, mich drüber unterhalten, das Ganze teilen. Also ganz, 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 ganz wichtig, was du ansprichst. Und wie gesagt, ganz, ganz großes Dank, dass du das offen teilst.
Gerne. Ich muss aber auch sagen, da habt gerade ihr weiblichen Jäger einen sehr, sehr großen Wegbereiter für uns gespielt, weil ich glaube, das war ja immer, Jagd war ja schon so ein bisschen auch mit sehr viel toxischer Männlichkeit, wie man das heute so schön sagt, behaftet.
Ja.
Und Frauen haben das Ganze aufgebrochen, einfach weil sie viel eher es geschafft haben, über Gefühle bei der Jagd zu sprechen. Und ich glaube, da hat mittlerweile dann eben auch bei vielen der männlichen Jäger ein Umdenken stattgefunden. Von
Ja,
daher
und
auch mal vielen Dank an euch dafür.
das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und das soll ja auch jetzt weder Männer- noch Frauengebäsche werden. Aber Menschen haben einen anderen Zugang zur Empathie, sobald eine Frau mit im Raum ist. Habe ich auch ein super, super interessantes Gespräch vor kurzem mit einem Justizvollzugsbeamten gehabt.
Okay.
Man darf ja nicht mal Gefängniswärter sagen, der auch meinte, es ist verpflichtend, dass weibliche Justizvollzugbeamte, das war jetzt nicht in Deutschland, war ein anderes Land, bei denen mitarbeiten, weil sich männliche Gefangene mehr öffnen gegenüber
Okay.
einer Frau. Und ich kann mir gut vorstellen, ich meine, jetzt habe ich keine Studien oder sowas dazu gelesen, aber rein von meinem Studium her, dass die Hemmschwelle, über Gefühle zu reden, niedriger ist, wenn ich einen weiblichen Gesprächspartner habe. Und ich kenne das auch von meinen Kunden, da habe ich auch ein paar, die sagen, ich unterhalte mich da eher mit meiner Freundin drüber als mit meinem Mitjäger. Oder ich unterhalte mich eher mit unserer Begeherin darüber als mit dem alten Jagdpächter, weil die mich eher verstehen kann. Na, und deswegen super Punkt, den du ansprichst. Und schön, dass wir das aufbrechen. Und ich kenne das aber auch, ich sag's mal, von meinen Altjägern. Die erzählen mir auch alles. Vielleicht mal so ein bisschen auf ihre Art und Weise. So, wie ich es vielleicht nicht formulieren würde, aber auch da. Also, findet auch, ich sag mal, in den alten Generationen, Ü60, Ü70, wenn man die auf dem richtigen Fuß erwischt, ne, kann man wunderbare, auch emotionale Gespräche mit denen führen und denen geht das allen irgendwo nah. Ne?
Genau.
Sie teilen
Und
es
aber
halt nicht so wie wir.
genau, aber von daher ist ja super. Wie gesagt, der Wandel ist überfällig. Ich werde damit ja quasi auch immer konfrontiert, da ich ja nun mit drei Frauen hier in dem Haushalt zusammenlebe. Musste ich am Anfang auch sehr lernen, mich da deutlich mehr auf manche Gefühlswelt einzulassen, aber es gelingt mir zunehmend,
Sehr gut.
zumindest.
Es klingt auf jeden Fall so. Ich mache mal mit der nächsten Frage weiter. Wir haben zwar jetzt da schon ein bisschen was beantwortet, aber alles,
Ja.
was du ergänzen möchtest, gerne raus damit.
Na klar.
Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Also ich muss das schon, also ich sag mal so, den ersten Angriff auf mein Ego, den mache ich dann schon mit mir selber aus. Und ich habe da auch, also auch heute, auch wenn das mir jetzt schon mal in dem Maße passiert ist, wie ich es eben beschrieben habe. Es geht mir immer nah und es geht mir immer an die Nieren. Aber ich meine, toi, 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 so schlimm ist es nicht nochmal passiert. Aber ich merke auch, man wird damit stärker. Es wird nicht normaler, aber man lernt damit umzugehen. Und gerade das Reden hilft einfach viel. Und das ist das A und O. Deshalb würde ich das auch jedem empfehlen. Wir haben ja leider auch immer wieder das Thema, auch unter Jägern, Thema Depressionen etc. Von daher, ich finde das immer gut, wenn Leute offen und ehrlich darüber sprechen. Und leider wird es uns manchmal auch nicht ganz so einfach gemacht, über Probleme zu sprechen, weil wir ja dann auch immer ein bisschen Angst, bei manchem auch Angst um unseren Jagdschein haben müssen. Und das finde ich leider nicht richtig, weil das vielleicht, hey, ich glaube noch nicht mal, dass es das große Problem ist, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Angst haben, zum Beispiel einen Psychologen aufzusuchen, weil es könnte ja eine Auswirkung auf mich haben.
Da sprichst du ja gerade mit der Richtigen. kann ich dir von meiner Seite aus sagen, ich habe extrem viele Menschen, die sich, ich meine, ich stehe unter Schweigepflicht, die sich bei mir melden, entweder anonym oder mit ihrem richtigen Namen und sich genau da eben bei mir Hilfe suchen, weil sie Angst haben, mit wem anders drüber zu reden. Und dementsprechend mache ich auch tatsächlich viel psychologische Beratung in die Richtung, an wen kann ich mich wenden, wenn ich merke, mir geht schlecht. Ist mein Jagdschein in Gefahr oder nicht? Und ich kann allen auch, die das hören. Und die Prävalenzen sind in Deutschland ja so, dass sicherlich jemand mit einem psychologischen Problem, beziehungsweise nicht Problem mit einer Krankheit, das hier hören wird. Der Jagdschein ist erst in Gefahr, wenn mir jemand nachweist, dass ich selbst- und fremdgefährdend bin. Na? Nur weil ich jetzt in einer depressiven Phase stecke, heißt das noch nicht, dass ich selbst- und fremdgefährdend bin. Aber ich meine, vielleicht ist auch mal eine gute an der Stelle das mal öffentlich zu sagen, dass sich da auch jeder immer eingeladen fühlt, sich bei mir zu melden. Ich habe logischerweise das Fachwissen hinten dran und die Connections, um zu sagen, wo kann ich hingehen. Und mache das schon viel einfach, weil die Leute Psychologe lesen, Jägerin lesen und dann schon dementsprechend die Anfragen stellen. Und
Kann ich mir
manchmal
gut
sage ich ein
vorstellen.
bisschen Kummerkasten, aber es ist wichtig, es ist wichtig. Es gibt auch eine Organisation, die sitzt in Neuseeland, ist jetzt ein bisschen weit weg,
Okay.
die sich tatsächlich auch genau das zur Aufgabe gemacht haben, die eben sagen, also die heißen Mental Hunts, die eben sagen, okay, wir kümmern uns um psychisch kranke Jäger. Wir unterstützen die, dass eben dieser Punkt ist, Jagdschein verlieren nicht. Und nicht nur Jagdschein verlieren, sondern, und das ist das, was ich auch ganz stark promote, Jagd kann Heilung bedeuten. So, die Jagd für uns alle, du kennst es von dir, wir gehen raus, wir sind in der Natur, wir entspannen uns. Na, für ganz, ganz viele bedeutet Jagd Heilung und ich komme gegen Depressionen an, ich komme gegen andere Krankheiten an. Ein guter Freund von mir, der war, ist Army-Veteran, den haben die gegen seinen PTBS einen Jagdschein machen lassen, weil der konnte keine Waffen hören und keine Waffen anfassen. Dann haben die zu dem gesagt, hey komm, du machst jetzt deinen Jagdschein. Und der hat auch einen Artikel geschrieben darüber. Ich meine, der kam in der Pirsch raus. Ein super interessanter Artikel.
Ja, ich wollte gerade
Ja.
sagen, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und es ist gut, dass es sowas gibt.
Ja.
Und wenn das dann am Ende hilft, dass es dem einen oder anderen einfach ein bisschen den Druck nimmt, darüber zu reden, dann ist da, glaube ich, schon viel gewonnen.
Ja, voll. Voll. Wichtiger Punkt. Wir sind wieder abgeschweift. Hast du da zu der Frage Druck, Fehler, kritische Momente noch eine Ergänzung?
Also, ich habe daraus für mich ein Fazit gezogen, aber jetzt sonst eigentlich keine größere Ergänzung mehr.
Ja, ich glaube, haben wir auch gut abgebacken mit der vorherigen Frage.
Das stimmt.
Was würdest du sagen, war die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Also für mich definitiv, das habe ich auch letztens wieder auf der Drückjagd erleben dürfen, als ich gefehlt habe und ich schon vorher gemerkt habe, ich bin heute nicht so hundertprozentig fit. Ich habe es dann noch irgendwie ich habe dazu auch eine kleine Story gemacht, habe es dann noch ein bisschen auf meine Waffe geschoben oder habe vielleicht auch gehofft, dass es dann noch ein bisschen an meiner Waffe liegt. Aber ich habe einfach gemerkt und habe jetzt noch mal final für mich das Ganze unterschrieben, dass ich sage, ich gehe A nur raus, wenn ich Zeit habe. Und wenn ich mich hundertprozentig darauf einlassen kann. Wenn ich merke, ich habe dieses klassische, ich habe jetzt zugesagt, der Einladende, der wartet auf mich, ich bin aber komplett verschnupft und habe eigentlich den Kopf zu. Das ist für mich heute ein Punkt, wo ich ihm sage, hör mal, ich komme gerne. Oder ich sag mal, wenn du weißt, er ist da ein bisschen persönlich angegriffen, dann gehe ich auf meinen Stand, aber dann bleibt die Waffe
Genießt du einen
unbeschwert.
Anblick?
Genau, dann genieße ich den Anblick und lass die Stücke ziehen, weil es ist einfach so. Ich glaube, du hast das auch mal irgendwo kundgetan, dass der Großteil der Leute vorher schon weiß, was schiefgegangen ist. Und das ist ein Fakt. Also wenn man danach, und ich habe dann auch gebraucht und habe das abends für mich rekapituliert und habe gesagt, okay, das war nicht der Tag, wo du hättest schießen sollen.
Ja.
Das ist ein Learning und man versucht sich das immer ein bisschen schön zu reden, weil man natürlich auch Spaß an Drückjagd, am Jagen hat. Aber es ist einfach ein Punkt, dass man da ehrlich zu sich selber sein muss, zu sagen, heute ist nicht der Tag dafür.
Wenn ich nicht bereit bin, all in zu gehen,
Genau.
dann sollte ich es lassen. Wichtiger Punkt und auch dieser Punkt, man weiß vorher, wenn es schief geht, wir hören uns nur nicht zu. Auch schön, dass du es ansprichst. Ich muss sagen, ich habe jetzt am Wochenende, das war jetzt auch bei mir zum ersten Mal das Gegenbeispiel. Ich wende ja auch viel natürlich von meinen Coachings an mir selbst an. Und ich hatte einen richtigen beschissenen Samstag. Also mir ging es Samstag so richtig beschissen. Ich hatte keinen Bock auf gar nichts. Dann hatten wir abends noch hier so essen gehen mit der Familie. Die haben mich auch alle aufgeregt. Und ich gehe viel mit meiner Cousine, die ist frische Jungjägerin. Und die saß beim Essen neben mir. Und haben wir gesagt, hey, komm, wir gehen heute Nacht noch raus. Und dann sind wir ins Revier gefahren. Und ich dachte mir so, und ich hatte wirklich diesen Moment, boah, eigentlich gar keinen Bock. Und wir hatten relativ schnell Sauen im Anblick. Dann sind den hinterher gepirscht. Und ich hatte immer wieder die Möglichkeit. Ich hatte sie immer wieder im Glas drin. Ich habe sie gesehen. Dann dachte ich mir, nee, ist zu weit. Ne? Und dann Ja, irgendwie fühle ich es gerade nicht. Wir sind in 2 Stunden hinterhergelaufen und dann dachte ich mir irgendwann, hey, warum läufst du eigentlich, wenn du nicht all in gehen würdest? Und ich sage meinen Leuten immer, stellt eure Koffer zu Hause ab. Alles, was euch beschäftigt, lasst ihr hinter der Haustür. Und dann habe ich wirklich mitten auf dem Feldweg, habe ich gesagt, okay, ich stelle jetzt diese ganzen Koffer einfach mal ab, die ich mit mir rumschleppe, und habe die da mental hingestellt. Bin dann noch, sind wir dann, glaube ich, noch 10, 20 Minuten hinterhergegangen und konnten einen perfekten Schuss antragen. Na? Aber das muss ich halt auch überlegen können. So, fahre ich jetzt heim? Früher wäre ich heimgefahren oder gar nicht rausgefahren. Oder bin ich dann bereit zu sagen, okay, jetzt bin ich schon mal hier und ich kann mich so kontrollieren, dass ich sagen kann, komm, scheiß drauf. Ich hole mich jetzt die nächsten 20 Minuten in mein All-In rein und mach das. Und das kann ich, deswegen sage ich auch den Leuten, die zu mir sagen, ja, ich gehe dann mit auf Drückjagd und stelle mich auf den Strand, lass dir alle Optionen offen, weil vielleicht merkst du ja, ich habe hier ein Fenster, wo ich sagen kann, cool, jetzt bin ich hier, jetzt fühle ich es gerade und jetzt will ich es auch nutzen.
Absolut. Erstmal Waldmannsheil zur Sau.
Waldmannstank.
Aber es ist genau das. Und deshalb, das ist für mich, also ich habe mittlerweile auch ganz gut meinen Weg gefunden, so Gepäck. Also meistens ist es so, dass ich mich, selbst wenn ich eigentlich vorhabe zu pirschen, mich erstmal 1, 2 Stunden auf einen Sitz setze, weil das so der Moment ist, wo ich mich so ein bisschen angleiche, erde und auch so ein bisschen Sachen fallen lassen kann, vielleicht auch gedanklich noch schnell abhaken kann. Ja, und dann geht's auch, genau wie du sagst. Und ich habe aber auch Tage, da lässt es mich einfach nicht los und dann ist für mich ganz klar, okay, ich fahre wieder nach Hause.
Und es ist auch in Ordnung, bevor man eine Nachsuche produziert, dann fährt man lieber heim. Und da gehört auch Stärke dazu zu sagen, nee, ich gehe jetzt.
Ist aber tatsächlich auch ein Lernprozess der letzten 4 Jahre. Also das ist nicht so, dass man, also jeder kann, ich glaube, ich bin grundsätzlich kein unvernünftiger Mensch, aber es sind trotzdem, man, ne, Selbsteinschätzung ist ja doch immer so ein Thema.
Ja, und man wächst mit seinen Aufgaben.
Ganz genau.
Sehr cool. Gibt es denn ein Thema, es gibt wahrscheinlich mehrere Themen, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Ja, das eigentlich genau das, wo wir gerade gesprochen haben, dieses Beute machen ist einfach nicht alles. Also genieße, nutze die Zeit, entspanne. Und wenn sich die Chance gibt und du fühlst dich gut, dann ergreif sie auch. Aber es ist keine Schande, einfach den Finger gerade zu lassen.
Ja, sehr
Das
schöner
ist.
Satz zusammengefasst. Ich würde mal sagen, also jagdlich, sehr cool, was du beschreibst und wie du es beschreibst. Da bin ich dir sehr dankbar für. Wir kommen
Gerne.
mal zum anderen spannenden Teil.
Ja.
Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Ja, ich denke, die große Chance ist nach wie vor das Social Media, weil es uns einfach, also und auch generell darüber zu sprechen, also nicht zwangsläufig nur Social Media, auch alle anderen Medien, die man dafür nutzen kann, weil es einfach wieder die Jagd so ein Stück weit in die Mitte der Gesellschaft rückt. Und ich finde, allein in den letzten 4, 5 Jahren sieht man da schon eine sehr gute Tendenz. Und da müssen wir einfach dranbleiben. Und da ist aber auch gleichzeitig, da appelliere ich an mich, aber auch an alle anderen, trotzdem nicht zu vergessen, wir stehen da immer unter Beobachtung. Ich habe gestern von einem Bekannten einen Post geteilt, wo es mal wieder um das polarisierende Thema Wolf ging. Und ich bin nicht per se ein Gegner vom Wolf, sondern ich freue mich ehrlich gesagt, dass der wieder in Deutschland ist. Aber wir müssen natürlich auch da ein vernünftiges Management betreiben. Aber wenn du siehst, was Leute in der Öffentlichkeit für Statements posten, und wir reden jetzt nicht nur davon, ich habe das hier am Stammtisch gesagt und
Ich
beim
habe den
nächsten Bier,
Post gesehen, ja, da hat.
da wird mir schlecht, weil das wirst du keinem erklären können. Also du kannst das, ich finde es schon schwierig, das zu denken, aber es ist ja dein gutes Recht. Jeder kann seine Meinung haben, man kann den Wolf auch hassen, wenn man ihn unbedingt hassen möchte, aber sei clever genug, manche Gedanken für dich zu behalten oder sie eben am Stammtisch unter deinen Leuten, wo kein Handy auf dem Tisch liegt, wo keiner mitfilmt, wo die Leute ganz genau wissen, was ist das für einer? Da, sprich es da aus, wenn du es unbedingt aussprechen willst, aber ansonsten halt bitte einfach die Klappe. Weil das Thema ist, es sind auch da nur eine Handvoll, wahrscheinlich nicht mal 1 Promille aller Jäger. Trotzdem ist das ganz schnell wieder das Thema, die Jäger hassen den Wolf und das ist ein Problem.
Da sind wir wieder bei dieser Mini-Gruppe, die am lautesten
Genau.
schreit. Und diese Kommentare, also ich habe sie mir durchgelesen, die haben ja wirklich einen Stuss verzapft und rein. Und gerade, ich meine, es war ein Facebook-Post oder so, ne?
Ja, es waren
Und
teilweise Facebook, teilweise Instagram-Posts, teilweise WhatsApp-Stati.
boah.
Und da muss ich einfach sagen, und da muss ich sagen, der Werner, der ist da sehr aktiv, den Wolf auch zu verteidigen, wird dafür auch sehr viel angefeindet. Aber ich finde das richtig und wichtig, dass man eben nicht immer nur alles beschönigt bei uns, sondern man muss auch mal den Finger in die Wunde legen. Und wenn wir wirklich wollen, dass wir akzeptiert sind, dann müssen wir leider auch die großen Idioten in unseren Kreisen einfach auch mal in die Öffentlichkeit ziehen, um zu zeigen, das ist der eine und das sind nicht wir alle.
Ja, und wir haben keinen Bock auf diesen einen.
Genau.
Ja, also Chance und Herausforderung gleichermaßen.
Ganz genau.
Ich sag bei sowas immer, zumindest schreibe ich das dann immer, Internetführerschein jetzt. Ne, dass die
Ja,
Leute
besser
halt
wär's.
auch wirklich verstehen. Und ich meine, wir sind so aufgewachsen, mir wurde immer gesagt, pass auf, was du im Internet postest. Ne? Und jetzt ist es genau diese Generation, die in Facebook emotionalen Diskussionen da ihren Emotionen freien Lauf lassen, mal gesetzeskonform, mal nicht gesetzeskonform. Da wirklich, und ich meine, die Landesjagdverbände bieten ja mittlerweile sogar Schulungen in die Richtung an, ne? Wo man wirklich sagt, okay, soziale Medien, wie gehe ich damit um? Oder wenn ich jetzt wieder an die Christine Fischer denke, die setzt gerade ein Konzept für Jagdschulen auf, die Jagdschüler drin schult, wie man sich in den sozialen Medien verhält. Und es ist halt im Kommen, ne? Jeder Dulli kann sich ein Instagram, einen TikTok, einen Facebook, einen YouTube, was auch immer für soziale Medien noch aufkommen werden, kann sich dann einen Account machen und je nachdem sofort hunderttausende Menschen erreichen. Na,
Ganz genau.
und je kontroverser ich bin, je mehr ich polarisiere, ne, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich. Na, und wenn diese Leute da kommentieren, boah, ich erschieße jeden Wolf und schmeiße ihn vor die Bahnstrecke oder was auch immer, dann holt das wieder diese ganzen Wolfskuschler auf den Plan, die kommentieren alle, weil sie genauso emotional geladen sind. Und schon geht so eine Reichweite durch die Decke. Und dann hast du aber halt nicht die Leute, die differenziert drauf schauen und sagen, diese eine Person, die auch Jäger ist oder behauptet, Jäger zu sein, sondern dann heißt es gleich wieder die Jägerschaft.
Ganz genau.
Die
Und das
hassen
ist halt
alle
das
den
Ding.
Wolf, weil sie dann nichts mehr zum Schießen haben. Oh.
Und da gibt es ja nun auch mittlerweile genug Berichte, dass das eben so nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, anständiges Management, wie bei allen Wildtieren, die wir haben, wir sind da ja auch auf keinem schlechten Weg. Also der Wolf kommt ja jetzt teilweise ins Jagdrecht. Und wie gesagt, wir müssen dazu kommen, dass wir nicht wieder von dem einen Extrem viel zu viel auf die Ausrottung gehen, sondern es muss einfach ein vernünftiges Management passieren. Und dann, glaube ich, kann man sich auch ganz gut mit einem Tier wie dem Wolf arrangieren.
Definitiv. Ich bin deiner Meinung. Ich hasse ihn nicht, ich liebe ihn nicht. Ich sage nur alles, was hier in unserer Kulturlandschaft wohnen möchte, muss halt so wohnen, dass alle Beteiligten glücklich sind, doof gesagt, ne?
Genau.
Ja, und manchmal, was ich mich manchmal frage, warum lieben wir alle den Wolf so und hassen das Reh so? Das ist manchmal so, was ich mir denke.
Ja, das
So,
stimmt, ne? Also wenn
warum
man da
heißt hier Abschussplan dort, Abschussplan hoch und so? Ich denke mir, das arme Reh. Und ja, aber.
ja, vor allen Dingen diese Pauschalisierung daran. Ich finde es ja durchaus gut, wenn man auch sagt, an gerade, ich meine, wenn gerade hier bei uns in NRW, wenn man durchs Sauerland und Siegerland fährt, das sieht schon schlimm aus, was man hier an Kahlflächen mittlerweile hat. Aber, und das sind auch die Zonen, wo man dann vielleicht mal etwas
Verstärkt wäre.
rigoroser, genau, rigoroser jagen muss, auch das Rehwild.
Ja.
Aber man hat ja mittlerweile das Gefühl, dass viele Forstleute, nicht alle, aber viele, der Meinung sind, eigentlich müssten wir das Rehwild ausrotten. Und das ist genauso das andere Extrem, was nicht gut ist.
Genau, absolut. Ne? Gesunder Mittelweg. Ne? Der Mensch gehört zur Natur, auch wenn wir das manchmal vergessen. Der Mensch darf seinen Lebensraum auch haben. Aber es muss halt gesund gemanagt werden. Aber ich
Absolut.
sehe Herausforderung und Chance, Thema Social Media. Ne,
Absolut.
kam jetzt auch schon öfter, bin ich auch absolut der Meinung, dass das die Jagd voranbringen kann, aber halt auch deutlich schaden kann. Wenn du jetzt eine Botschaft an unsere Zuhörer senden könntest, Was wäre das?
Ich kann immer nur sagen, genießt die Jagd, macht euch nicht so viel Druck und trotz allem, was auch schön ist, denkt halt, wie gesagt, worüber ihr sprecht und was ihr so zeigt. Denkt einmal vorher drüber nach, würde ich das auch sehen wollen, wenn ich kein Jäger wäre? Und ich
Sehr
glaube,
gut.
dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, damit klarzukommen und wir sind auf einem guten Weg. Von daher, macht weiter so.
Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Hast du schönen Abschlussworte gefunden? Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Rede und Antwort stehen. Ich denke, das sind
Gerne.
sehr, sehr, sehr viele gute Sachen dabei. Also ich finde
Freut
die
mich.
Folge sehr gelungen. Jetzt nochmal für die Zuhörer. Ich verlinke es auch in den Show Notes. Wo, beziehungsweise auf welchen Plattformen, unter welchem Namen können dich die Zuhörer finden?
Also meine aktivste Plattform ist ganz klar Instagram. Da findet man mich auch. Ich bin einer der wenigen, die unter Klarnamen da auftreten. Mo Bremsei in einem durchgeschrieben.
Genau, man
Wenn du es eh
schreibt es, ich
verlinkt
merke es
brauchst.
mir immer, Brems wie die Bremse und
Genau,
hey.
machen die meisten, passt auch ganz gut. Da findet ihr mich. Ich mache es auch ein bisschen mit auf TikTok. Da habe ich den gleichen Namen. Von daher, wenn ihr im Zweifelsfalle wahrscheinlich einfach nach Bremsei sucht, dann habt ihr ganz gute Chancen, mich zu finden und dann schaut gerne mal vorbei.
Genau, ich verlinke es euch auch. Und dir, lieber Moritz, ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Danke, dass
Danke
du da
ebenso.
warst. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.